ARD.
Hi everyone und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden.
Hallo und herzlich willkommen auch von mir. Ich bin Ingo Zamperoni, ARD-Tagesthemen-Moderator und ehemaliger USA-Korrespondent.
Und ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Und wir wollten eigentlich in dieser Folge noch ein bisschen mehr auf den Super Tuesday eingehen. Am Vorabend dieses Super Wahltags findet unsere Folge statt. Und in den USA ist immer alles, was groß und big ist, Super Bowl, Superman.
Supersized.
Ja, Supersize Me, alles. Und natürlich auch dieser große Vorwahltag. Und wir wollen so ein paar Fakten dazu vielleicht liefern. Aber wir hatten jetzt überlegt, ob wir das abwarten und unsere Folge nach dem Super Tuesday aufzeichnen, um das Ergebnis, die Ergebnisse abzuwarten. Aber ich glaube, so richtig sehr viel Veränderung, Jeff, wird es da gar nicht geben.
Man könnte es auch langweiliger Tuesday nennen.
Spricht sich aber nicht so gut.
Super, nee, das stimmt. Das hat nicht die gleiche. Nee, super wird es immer noch. Ne? So, dass, weil 15 Bundesstaaten wählen. Wer wählt am Tuesday? Also Alabama, Alaska, Arkansas, California, Colorado, Maine, Massachusetts, Minnesota, North Carolina, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah, Vermont and Virginia.
The great Commonwealth of Virginia.
Genau, und die American Samoa. Also insofern, es ist der große Vorwahltag in der Vorwahlkampf.
Ja, an keinem Tag sonst bei den ganzen Vorwahlen gibt es ein größeres Stück Kuchen, wenn man so will, der Wählerschaft, der Delegierten für den Nominierungsparteitag zu holen. Bei den Demokraten sind es rund 40% aller Stimmen, die man da holen kann, 1420 Stimmen. Ja, bei den Demokraten sind ungefähr 40% aller Delegierten, die dann Mitte August beim Convention, beim Parteitag in Chicago dann den Kandidaten küren, zu vergeben. Und bei den Republikanern auch fast genauso viele, ungefähr 36%. Also es ist schon ein bedeutender Tag, nicht umsonst super.
Genau, es gibt insgesamt 2429 Delegaten zu haben und Super Tuesday hat 874 davon. Insofern, wie du sagtest, ist ein großer Stück Kuchen von dieser Vorwahlkampfkuchen, das man haben kann.
Dieser Super Tuesday ist auch ein umstrittener Wahltag, muss man sagen, denn dieses Vorwahlsystem ist ja auch erst seit ein paar Jahrzehnten, so seit den Ende der 60er Jahre, so wirklich in Kraft. Und das hat sich so rauskristallisiert und viele Staaten, die danach noch kommen, haben dann immer gesagt und in der Vergangenheit sich immer beschwert, naja, das bringt dann, da ist eigentlich die Messe dann schon gelesen, ja, oder wie man sagt, die Wiese ist dann schon gemäht und dann brauchen wir das.
Die Wiese ist schon gemäht?
Ja.
Was, wenn wir auf Englisch sagt man dann, diese Schiffe hat gesegelt?
The ship has sailed?
The ship has sailed.
Ja, genau. Das ist die Redewendung, die man wahrscheinlich dafür benutzen würde. Ja. Genau, deswegen haben andere Bundesstaaten gesagt, das ist irgendwie unfair. Dann ist es fast schon egal, wenn man irgendwann im April seine Vorwahlen abhält, ob das dann überhaupt noch zur Sache tut, weil die Entscheidung längst gefallen ist. Ja. Insofern ist das nicht für alles super, dieser Tuesday.
Anticlimactic.
Bei diesem Super Tuesday ist also, wie gesagt, die Entscheidung noch nicht, außer Nikki Haley steigt aus, offiziell, aber das wird dann spätestens am
12. März, dann wählen vier Bundesstaaten, Georgia, genau. Hawaii, Mississippi und Washington, und wenn Trump gewinnt, also groß mit diesen vier, dann wird er hochwahrscheinlich dann die Nominierung kriegen.
Genau, und aller spätestens wäre dann am 19. März, weil dann Florida und Ohio dabei sind, unter anderem, und dann wäre der Deckel drauf. Hier ist noch eine Redewendung für dich.
Dann haben wir das Salat. Nee, das ist Deutsch.
Das ist Deutsch. Also,
ja,
that we have the salad.
Ja, ich mache das manchmal. Ich übersetze die einfach so und dann, ich merke nur, wenn Leute gucken mich komisch an, dass das ist irgendwas, das wir…
Wir sollten das wirklich als so ein Segment machen. Die heutige Redewendung des Tages wird Ihnen präsentiert von, und dann vielleicht steigt irgendwann mal ein Sponsor ein. Aber
the nail in the coffin.
Ah, richtig.
Der Nagel dann, im…
Was, ja, das Kuchen? Ist ja im Sarg.
Im Sarg, dann Nagel im Sarg, sagt ihr das?
Nee, ich glaube nicht so wirklich, aber das Bild ist das gleiche, da ist ja dann auch ein Deckel drauf,
ja,
der dann festgenagelt wird. Ja, stimmt, the nail in the coffin. Das wird also bis spätestens Mitte März sein. Insofern so viel zum Super Tuesday in dieser Woche und was da passiert, aber wir wollen auf zwei Wahlen, die in den vergangenen Tagen passiert sind, bei den Vorwahlen nochmal zurückkommen, weil da doch sehr interessant war, was da passiert ist. Zum einen nicht ganz so vielleicht in South Carolina, auch da war das erwartet worden, dem Heimatstaat von Nikki Haley, wo sie Gouverneurin war und die sich so ein bisschen erhofft hatte, so ein Achtungserfolg.
große Enttäuschung auf jeden Fall für Haley, also zu verlieren in ihr eigener Bundesstaat. Aber man könnte sagen, es war nicht so schlimm, vielleicht, als es sein könnte, mindestens als die Umfrage gesagt haben am Anfang. Sie hat verloren mit 39%, fast 40% von der Wahl zu Trumps 59%, was eigentlich, also für manche, es zeigt, dass es gibt noch 40% von Republikanern, die haben nicht für Trump gewählt, die unzufrieden sind mit der Wahl. Obwohl jetzt in diesem Vorwahlkampf kann man nicht sicher sein, dass sie sind richtig Republikaner, die haben für Haley gewählt. Es kann gut sein, dass, dass Demokraten haben auch für Haley gewählt oder mehr Moderaten, die...
Die Unsicherheit, weil in manchen Bundesstaaten kann jeder mitstimmen, in manchen muss man registriert sein oder Parteimitglied, das ist immer unterschiedlich und in South Carolina ist das nicht so festgelegt. Insofern, ich finde auch, man guckt, wie das Glas halb voll oder halb leer ist. Einerseits, klar, im Heimatstaat mit 20 Prozentpunkten Unterschied verloren gegen Trump, klare Sache, niederschmetternde Niederlage. Und gleichzeitig, hey, fast 40%, die nicht Trump wollten. Da ist noch diese Nicht-Merger-Basis der Republikaner ist noch am Leben in gewisser Weise. Mhm. Gehen wir davon aus, dass davon die Mehrheit auch Republikaner wirklich sind. Aber ich fand das doch auch eher, ich hätte es auch an Haleys Stelle und insgesamt auch eher so dieses, okay, da ist noch nicht die Messe gelesen für Trump, unbedingt. Und das ausgerechnet in South Carolina, ein Südstaat, eher konservativ auch. Und also insofern, das ist so, the old Republican Guard in gewisser Weise scheint da noch am Leben zu sein. Und ich glaube, das ist das, was Trump zumindest bei ihm so ein bisschen hinhorchen lassen sollte, dass da eben nicht alles automatisch auf ihn zufällt.
Aber Trump hatte Hoffnung, dass Haley würde dann aussteigen, was viele gesagt haben, wenn sie nicht ihr eigene Bundesstaat gewinnen kann, dann es gibt keinen Weg nach vorne. Sie hat aber gesagt, I am a woman of my word und ich habe versprochen, dass ich bleibe, bis dass wir machen weiter. Es gibt immer noch viele Bundesstaaten, viele Delegaten zu vergeben und ich mache weiter. Also und das hat sie auch gemacht.
Aber immerhin, Nikki Haley hat am vergangenen Wochenende einen ersten Erfolg auch zu verbuchen. Und zwar hat sie tatsächlich eine erste Vorwahl auch gewonnen, und zwar die in unserer alten Heimat in Washington D.C. Jetzt muss man sagen, Washington D.C. ist sowieso traditionell eher eine demokratisch geprägte Stadt und die Republikaner, die dort leben, sind auf keinen Fall die breite MAGA-Republican-Base, also eher die moderaten, gemäßigteren Oldschool-Republicans. Insofern, wenn, dann ist da eine Chance gewesen, was zu gewinnen. Aber das hieß es ja vielleicht auch vorher in New Hampshire schon oder in South Carolina. Insofern ist es für das Team von Nikki Haley wahrscheinlich ein riesen Moralbooster in gewisser Weise zu sagen, hey, guck mal, da haben wir doch Stimmen geholt. Ich meine, keine Riesenportion von dem Kuchen. 19 Stimmen, glaube ich, gab es insgesamt nur zu verteilen da in Washington D.C. Aber sie kann immerhin sagen, ein Anfang ist gemacht in gewisser Weise, ein erster Auftaktsieg. Und ich glaube, das ist zumindest so für die Stimmung jetzt, wenn eingehend in den Super Tuesday und die kommenden Vorwahlen, ist das für Nikki Haley auf jeden Fall ein kleiner Achtungserfolg oder ein Hoffnungserfolg, wenn man so möchte. Denn nach wie vor sind ihre Chancen insgesamt sehr, sehr gering. Und die andere interessante Vorwahl, die in den vergangenen Tagen stattgefunden hat, und viele haben das vielleicht auch in den Nachrichten mitbekommen, war in Michigan.
Genau, also Michigan, unsere Nachbarn, also ich bin Wisconsinite, also die Michiganders sind unsere Nachbarn, also die sind, also wenn du triffst jemanden aus Michigan, die sagen, dass der Bundesstaat sieht aus wie eine rechte, ein Handschuh, ne? Also mit einem
ein
Daumen.
Und ein Fäustling, genau.
Fäustling heißt das?
Ja.
Okay, es sieht aus wie aber die rechte Hand und Wisconsin sieht aus wie die linke Hand. Insofern, wir machen ein High Five da in die Mitte. Aber Michigan ist eine sehr, sehr wichtige Bundesstaat, was wir schon in früheren Folgen besprochen haben. Das ist, es gibt wichtige Swing States und Michigan ist ein davon. Es kann sein dieses Jahr, dass es gibt drei Bundesstaaten, die würden die ganze Wahl entscheiden. Michigan, Wisconsin und Pennsylvania. Also Michigan ist auch bekannt als ein Staat, der hat eine ziemlich große Muslim-American-Bevölkerung. Also ein Dearborn zum Beispiel, eine Kleinstadt, hat eine ziemlich große Bevölkerung. Und Michigan ist auch ein Staat, der bekannt ist für eine Art Protestwahl. Statt für einen Kandidat zu wählen, sie wählen uncommitted. Uncommitted heißt nicht festgelegt oder unentschlossen. Also Das ist eine Art, oft eine Kandidat, eine Botschaft zu schicken, zu sagen, hey, du hast noch nicht mich gewonnen. Also du musst ein bisschen mehr kämpfen oder du musst überlegen. Und was ist das Thema für diesen Protest? Das ist der Krieg in Gaza. Also wie gesagt, es gibt eine ziemlich große Muslim-American-Gesellschaft und die sind wirklich, nennen manchmal Joe Biden Genocide Joe. Die wollen Biden sagen, dass die sind für ein Ceasefire, dass er mehr tun muss, dass er mehr mit Netanyahu Druck machen muss, diese Krieg.
Waffenstillstand erzwingen.
Und diese Kampagne, die sagen nicht in unserer Name. Wir schicken, die USA schickt so viel von den Waffen nach Israel und die wollen nicht, dass das in die Name ist. Also wie gesagt, das ist eine Protestwahl. Das heißt, das ist nur eine Vorwahl. Insofern, es kann immer sein, dass er kann diese Wähler gewinnen, aber die wollen zeigen, wie unzufrieden sie sind und dass die wirklich sind unentschieden. Also eigentlich, wenn man Artikel liest und Interviews hört, es gibt schon mehrere, die sagen, er hat mich schon verloren. Das ist nicht nur uncommitted oder unentschieden, aber ich würde ihm nicht wählen im November.
Punkt. Wir hatten in den Tagesthemen, hatten wir von Kerstin Klein, unserer Korrespondentin in Washington, einen Beitrag dazu und da hatte sie 2, 3 Wählerinnen und Wähler, die gesagt haben, forget it. Ich werde ihn nicht mehr wählen. Das ist jetzt schon zu spät. Das Kind ist im Brunnen gefallen. Er hatte auch einen Bäcker war das, der gesagt hat, mal gucken, je nachdem, wie das jetzt sich entwickelt, aber da muss jetzt schnell, wie du sagtest, ein Waffenstillstand erzwungen werden und da müssen die USA als der größte, wichtigste Partner Israels ihr Gewicht in die Waagschale werfen. Und weil eben, wie du auch gesagt hast, Michigan, die größte Muslim American Community in Amerika ist in Michigan. Das ist da ein tatsächlich sehr, sehr großer Wählerblock.
Sogar die einzige Palästinenser, Amerikanerin, Abgeordnete kommt aus Michigan. Und sie ist auch Teil von dieser Protestkampagne, zu uncommitted zu wählen. Und sogar mehr als 100.000 Wähler in Michigan haben uncommitted gewählt. Und das zeigt, also das, ich glaube, die Weißen Haus hat diese Protest gehört und hat das wirklich zum Herzen genommen.
Das ist ein Warnschuss auf jeden Fall für Joe Biden, denn wie du sagst, es wird vermutlich auf diese 3 Swing States ankommen und wenn einer davon, ich glaube 2016 hatte Hillary Clinton den Bundesstaat mit nur knapp 10.000 oder 11.000 Stimmen Vorsprung gewonnen. Aber selbst auch 4 Jahre später hat Joe Biden, es waren auch nur so 120.000 Stimmen oder sowas. Also das ist alles total im Bereich des Möglichen. Und wenn da ein großer Wählerblock eben sagt, nee, so wie du diese Krise im Nahen Osten, diesen Krieg und diese furchtbare Entwicklung da handhabst, lieber Joe Biden, da können wir dir nicht folgen. Deswegen ist das tatsächlich ein wichtiger, wichtiger Bundesstaat. Und das Ergebnis dieser Vorwahl bei den Republikanern war es ziemlich egal. Das hat Donald Trump ziemlich mit Abstand gewonnen und für sich entschieden. Aber das war ein Hinhörer auf jeden Fall, ein Aufhorcher. Und so ein bisschen hat mich dieses uncommitted, ich hatte das vorher auch noch nie gehört, dass es diese Möglichkeit da gibt, erinnert an, was wir in der vorherigen Folge über Nevada gesagt hatten, wo es diese Möglichkeit gibt, none of the above anzukreuzen. Also zu sagen, keiner von den beiden oder von den genannten Kandidaten ist für mich. Und das ist jetzt auch so eine Art Ventil für Wählerinnen und Wähler zu sagen, entweder als Denkzettel, als Warnung, als Signal oder weil man sich eben noch nicht entschieden hat.
Aber es gibt ein bisschen mehr Hoffnung. Ich habe das Gefühl, none of the above ist mehr so, ich habe keinen Bock auf jemanden, auf diese Sätze. Ich würde niemanden wählen. Wobei uncommitted ist, wie gesagt, unentschlossen. Das heißt, du kannst mich noch gewinnen. Im Prinzip nicht alle, wie du gerade gesagt hast. Also manche sagen nein, auf keinen Fall. Aber ich bin unentschieden. Ich könnte noch für Biden wählen, aber ich muss überlegen, ich muss beobachten und sehen, wie es weitergeht. Also klar, die Ironie ist, dass wenn man Biden nicht wählt dann im November, dann eigentlich kann das auch gesehen als eine Hilfe für Trump, weil viele von diesen Leuten sagen auch, dass sie würden nicht für Trump wählen. Die können entweder der Entscheidung dann ist, ob man überhaupt wählt oder ob man eine dritte Partei wählt oder ob man den Namen von seinem Onkel da reinschreibt, also egal was. Aber man könnte auch das so sehen, dass jede Person, der nicht für Biden wählt, der würde das normalerweise tun, jeder Demokrate, hilft Trump. Und das ist auch dann jemand in seinem Amt seit Trump hat auch eine Muslim-Ban enacted. Er hat auch schon in seiner Rede über seine zukünftige Einwanderungspolitik gesagt, dass er würde das wieder tun. Insofern.
Ja, das ist so ein bisschen, du meinst, das wäre gegen die Interessen vieler Muslim Americans, wenn Trump an die Macht käme. Und gleichzeitig habe ich einen O-Ton gehabt in dem Beitrag von Kerstin Klein, der sagte, naja, es geht auch um unsere Glaubwürdigkeit. Mm. Also wenn wir jetzt nicht hier mal if we don't put a foot down, und wenn wir nicht sagen, okay, hier geht's um das, dann nimmt uns keiner mehr ernst in Zukunft, ja, wenn wir das jetzt nicht konsequent durchziehen.
Aber was für eine Nahostpolitik Trump hat, ist immer noch ein bisschen unklar. Wie wir wissen, er unterstützt Israel, aber er hat nie Netanyahu vergeben, nach Biden gewonnen hat, also was Trump hat immer gesagt, war Wahlbetrug, hat Netanyahu Biden gratuliert. Und manche sagen, dass Trump hat Netanyahu nie vergeben dafür und hat immer noch einen Chip on his shoulder, sozusagen.
Würde man das im Deutschen sagen?
Ein Chip auf seinen Schulter.
Ein Hühnchen zu rupfen.
Wie bitte? Ein Hühnchen zu was?
Zu rupfen. Ich habe noch ein Hühnchen mit dir zu rupfen. Naja, das ist ein bisschen schief. Wir haben noch eine offene Rechnung. Vielleicht so. Das ist, glaube ich, besser.
Eine offene Rechnung, okay.
Ja, eine nicht beglichene Rechnung. Da ist noch ein bisschen Hard Feelings. Und wenn wir wissen, was Trump wirklich gut kann, ist es nachtragend.
Holding a grudge.
Genau, nachtragend sein. Ja, aber das ist sowieso schwer bei Donald Trump, finde ich, irgendwelche Linien in die Zukunft zu ziehen. Das war vor 8 Jahren noch schwieriger, aber ich glaube, das ist so erratisch und so unvorhersehbar, dass er das einzig Vorhersehbare ist, die Unvorhersehbarkeit bei ihm. Von daher kann man da auch nicht sagen, was für eine Nahostpolitik ein Präsident Trump fahren würde. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein großes Thema in Michigan gewesen bei dieser Wahl. Ich habe diesen Term uncommitted überhaupt als Option auf dem Wahlzettel so auch noch nie gehört, fand ich total interessant. Und
man muss sagen, das ist nicht das erste Mal, dass das passiert ist in Michigan. In 2008, der erste Obama-Wahl, haben die das auch gemacht.
Ah, okay.
2012, der zweite Obama-Wahl, auch haben die als Protestwahl gemacht. Insofern, die Michigander sind Protesti. Also, aber dieses Mal haben sie ein bestimmtes Ziel. Diese Kampagne war gesehen als ein ziemlich großer Erfolg, also mit über 100.000 uncommitted Wähler.
Ja, auf jeden Fall. Und das hat Wellen geschlagen, auch weit über die Grenzen der USA hinaus. Deswegen reden wir hier auch bei Amerika. Wir müssen reden genau darüber. Es sind noch ein paar andere Dinge passiert seit unserer letzten Folge. Unter anderem, wir haben jetzt gesagt, die Situation im Nahen Osten, im Gazastreifen was da gerade passiert, ist ein Thema für die Vorwahl, für viele Wählerinnen und Wähler in den USA, aber ein anderes großes Thema, nach wie vor ein Dauerbrenner, wenn man so will, auch schon bei den vergangenen Wahlen natürlich die Lage an der Grenze oder die Einwanderungssituation, wenn man so möchte. Und da sind parallel sozusagen am selben Tag vergangene Woche Joe Biden und Donald Trump nach Texas gereist. Also es war quasi wie so eine Art Parallelauftritte, um zum einen zu zeigen, ja, wir nehmen das Thema ernst, Trump sowieso, ne, mit seiner Mauer, wir erinnern uns. Er ist Unterschied, was ich interessant fand, wo die hingefahren sind für diese Auftritte an der Grenze, um da ihren Punkt zu machen. Donald Trump ist nach Eagle Pass, das ist nordwestlich von Laredo, an der Grenze zu Mexiko zwischen Texas gefahren, wo gerade viele Menschen über die Grenze gekommen sind, unkontrolliert teilweise, und da die Situation sehr groß ist, wo Trump sehr gut seinen Mantra wiederholen kann, guckt her, hier gibt es keine Kontrolle, hier überfluten uns, wie er es sagt, die Einwanderer und wir müssen das stoppen. Das ist die Botschaft, die sehr verfängt bei seinen Wählerinnen und Wählern. Und Joe Biden wiederum ist nach Brownsville, das ist ganz unten am Zipfel, südlich von Corpus Christi, also wirklich der letzte, südlichste Zipfel da an der Küste der USA. Und das ist auch in der Nähe von Falfurrias, wo ich für meinen letzten USA-Film vor 1,5 Jahren auch gewesen bin mit meiner Kollegin Birgit Wernke, wo wir den Sheriff, den ich schon mal zuvor, auch Jahre zuvor als Korrespondent mal besucht habe, Benny Martinez, getroffen haben, vielleicht haben die ein oder der andere diesen Film auch gesehen, dieser Kühlcontainer, der auf dem Gelände des Sheriff's Offices stand, der gefüllt war mit Leichen von Menschen, die es einfach nicht geschafft haben, nachdem sie über die Grenze gekommen sind, sich da verlaufen haben in der Wüste, dann einfach verendet sind, gestorben sind. Und die dann da eben in diesem Kühlcontainer aufbewahrt werden. Und gleichwohl ist es dort in Brownsville, Falfurrias, da an dieser südlichsten Ecke von Texas, besser geworden in letzter Zeit. Also da konnte Biden sagen, hört mal, wir haben noch Probleme, wir haben eine Menge zu tun, aber es bewegt sich was, wir kriegen das so langsam in den Griff. Und auf der anderen Seite eben in Eagle Pass konnte man die Botschaft von Trump genau das Gegenteil.
Also ja, aber die Optik war also wirklich das Gegenteil. Also Trump stand vor einer Mauer mit Stacheldraht drauf, hat gesprochen über einen Fall von einem illegalen Einwanderer und einen kriminellen Fall. Und Biden auf der anderen Seite war in einer Ankommenszentrum, wo Leute, also die über die Grenze gekommen sind.
Ein
Aufnahmezentrum. Und hat die Officers da bedankt, hat gesprochen über die großartige Arbeit, dass die leisten, und hat dann auch gesagt, dass er ist seriös und ernsthaft, wenn er sagt, er will eine Lösung finden, wobei Trump ist nicht, weil wir haben schon letztes Mal, glaube ich, diskutiert, dass die im Senat, die Demokraten, Republikaner und sogar Kristen Sinema, ein Independent, haben zusammen also wochenlang gearbeitet, ein neues Gesetz durchzubringen. Und Trump hat die Speaker of the House angerufen und gesagt, tu das nicht. Also das wird ein Gewinn sein für Biden und es würde dann gut aussehen für ihn. Und Biden hat dann auch, er versucht jetzt, zu sagen.
Entschuldigung, wenn ich da kurz einhacke, Jeffel, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Einerseits sagt Trump, guck mal, die Lage an der Grenze ist furchtbar. Und gleichzeitig weist er die Republikaner im Kongress an, keine Gesetzgebung durchzuwinken, die das verbessern könnte, weil er nicht will, dass ihm das weggenommen wird, dieses Wahlkampfthema.
Ja, Stichwort Optics. Ne? Also er will das als politisches Theater benutzen, weil er weiß, dass das ein Thema ist, das regt seine Wähler total auf. Sogar, also du weißt es auch, mein Vater hat uns in die letzte 2 Wochen mindestens 3 E-Mails geschrieben. Also die Zuhörer müssen wissen, er macht das regelmäßig. Wir kriegen dann ein E-Mail an Jeff und Ingo und normalerweise mit der Subject This country is going to hell oder das glaubst du nicht.
Was
oder,
diese Woche alles wieder schiefgelaufen ist unter Joe Biden.
Ja. Ich erzähle eine furchtbare Geschichte und dieses Mal hat er diese Geschichte, dass Trump erzählt hat an die Grenze, so von einer also furchtbare kriminelle Fall von einem Mann, der illegal eingewandert ist und das war also
und ein Verbrechen begangen hat.
Ja. Genau und das war also ich glaube das 2. oder 3. Mail und ich habe am Ende ein bisschen genug gehört und hat dann, also du lachst immer, aber weil du antwortest vielleicht nicht oder wenn dann.
Ja, du antwortest immer so ein bisschen diplomatisch. Aber du ja auch, aber in dem Fall, das hast du quasi, jeder zweite Satz war in Großbuchstaben und hör mal zu, dein Präsident, beziehungsweise der Ex-Präsident Trump hat die Lösung, die im Kongress auf dem Tisch lag, abgeschmettert aus rein wahlkampftaktischen und politischen Spielchen und Kalkül.
Und deswegen, ich will noch ein Wort davon hören. Und ja, eigentlich hat er nur geschrieben, ich antworte das später. Ich habe keine echte Response bekommen. Also.
Ja, gut. Also das Thema wird uns auch weiter noch ein bisschen begleiten, aber war auch interessant zu sehen, dass es auf jeden Fall beide natürlich auf dem Zettel haben. Immigration, ein ganz großes Thema. Wer in Zukunft aber nicht mehr mitmischen wird, egal welches Thema auf der Agenda sein wird, beziehungsweise er wird seine Amtszeit noch zu Ende fahren bis 2026, aber nicht mehr in der Funktion, in der wir ihn jetzt seit wirklich Jahren kennengelernt haben, denn er ist in dieser Funktion der längste Mehrheits- oder Minderheitsführer, je nachdem wie die Wahl ausgegangen war, aber zumindest im Senat für die Republikaner, der Fraktionschef Mitch McConnell, der angekündigt hat, dass er nicht mehr diese Funktion ausüben wird künftig.
Grab the Kleenex, also.
Jeff ist sehr traurig, muss man sagen. Nein.
Ja, nee, also noch jemand, der also eigentlich noch ein älterer, weißer Mann.
Ja, ein Teil dieser Gerontokratie, wenn man so will, in den USA.
Mit zu lang.
Vielen, vielen Menschen. Ja. Also, den Rekord, glaube ich, Strom Thurmond, glaube ich. Ein ehemaliger,
er war 98.
Ich glaube, der war knapp an den 100 dran, ja. Aber das ist nicht unüblich. Ich damit nur sagen, hier wird immer gesagt, wie können die Leute so alt werden? Und das ist in den USA auch immer ein Thema. Aber, also nicht, wie können sie so alt werden, sondern wie lange können sie noch quasi Politik aushalten. Betreiben? Und Mitch McConnell hat jetzt wohl eingesehen, nachdem es auch in 2, 3 Episoden gab, wo er mitten in der Pressekonferenz eingefroren ist und Menschen dachten, der hat gerade einen Schlaganfall gehabt oder wie auch immer. Aber er ist jetzt nicht, dass du wirklich ihm nachtrauerst in dieser Funktion, weil er einer derjenigen waren, die als Trump Präsident war, natürlich auch das alles mitgegangen ist und dann auch einmal verhindert hat, dass kurz bevor die Wahl stand, dass ein Supreme Court Posten von Obama noch nachbesetzt werden konnte und er hat es einfach nicht zur Abstimmung zugelassen, weil er warten wollte, ist er aufgegangen aus seiner Sicht, wenn man so will. Er hat gewartet, bis die Wahl für Trump entschieden war und dann konnte Trump eben einen konservativen Richter ernennen und insofern.
Das hat die konservative Mehrheit auf der Supreme Court dann festgelegt. Das war ein Geschenk von Mitch McConnell. Vielen Dank.
Aber er ist zumindest einer, den man wirklich seit Jahren, er ist der Rekordhalter, glaube ich. So lange hat keiner die Fraktion der Republikaner im Senat angeführt wie er.
Er ist auch aber jemand, der hat Trump unterstützt, so wie viel, also die ganze Partei, weil die haben dann auch irgendwas dafür bekommen. Also die haben, wie so oft, die sagen so, ich mag Trumps Politik, ich mag ihn nicht so sehr, sagt mein Vater auch und viele andere Republikaner. Und dann plötzlich am 6. Januar war das plötzlich zu viel. Das war der Straw that broke the camel's back, wie man sagt.
Oh, das ist noch eine Redewendung, die man im Deutschen so, das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte. Das würden wir sagen.
Fass zu überlaufen?
Das
oder?
Fass.
Oh, Fass, okay.
Ein
Fass,
ja,
okay.
Also eine Regentonne, wenn da so lange Wasser rein tropft und dann kommt aber diese eine und das ist halt im Englischen, sagst du, das war dann der Strohhalm, der dem Kamel das Rückgrat gebrochen hat. Dann war es dann zu schwer,
zu viel,
das Gewicht. Und insofern, das rechnest du mit Mitch McConnell, also bei aller Antipathie, die du eigentlich für ihn hast, dann doch an, würdest du sagen, dass er sich dann am 6. Januar dann doch konsequent gegen Trump gestellt hat und seitdem auch nicht wieder zurückgemeandert ist?
Also was sagt, es ist ein Fall ein bisschen wie, also nicht genau, aber wie Liz Cheney. Ne? Also wenn Republikaner wie wir haben sehr, sehr unterschiedliche Meinungen über alles und dann plötzlich, weil die einmal gegen Trump irgendwas gesagt hat, sollen die gelobt sein und ach guck mal, er hat doch ein Herz am Ende oder hat doch eine, also ich finde, das war too little too late, einfach zu sagen, das war mir so viel am 6. Januar, okay.
Okay, das ist auch schwer, das nicht zu viel zu finden.
Aber wie man weiß, also er hat dann tatsächlich nichts mehr zu tun mit Trump seit dann, insofern, ich glaube, Trump ist auch jemand, der nicht weint, sehen, dass er geht und jetzt geht der Diskussion los über, wie nimmt diese Stelle, es gibt drei Kandidaten, alle heißen John. Also, insert your best John joke there.
Ja, das funktioniert im Deutschen aber nicht.
Nee, okay.
Und jetzt wollen wir gar nicht darauf eingehen, was John, nämlich für was John steht im Englischen. Kann sich jeder seinen Reim drauf machen.
Das ist bestimmt ein Thema für eine andere Folge.
Okay.
Aber,
auf jeden Fall, it's gonna be a John leading the Republicans.
John, ja.
Okay.
Auf jeden Fall noch ein.
Werden wir vielleicht in den nächsten Folgen beleuchten, wer da Mitch McConnell folgen wird. Auf jeden Fall werde ich in der nächsten Folge berichten, wie es gerade aussieht in den USA, wie da die Stimmung ist. Denn wir haben das, glaube ich, schon mal erwähnt. Wir werden auch dieses Jahr wieder einen Film, eine Dokumentation über die Situation in den USA in unserer Familie, aber in unserem Freundeskreis auch, in dem Land insgesamt machen. Am Vorabend der Wahl wird der Film laufen. Der Arbeitstitel lautet noch wirklich wieder Trump Amerika. Könnte sein, dass das auch der Titel wird. Und wir machen den Hauptteil dafür, werden wir im Sommer drehen, nach den Conventions, wenn dann wirklich der Wahlkampf in die heiße Phase einbiegt und dann wirklich auch natürlich längst feststeht, wer die Kandidaten sein werden. Aber weil das eben so eine wichtige Wahl ist in diesem Jahr und weil da auch so viel dranhängt, auch für uns hier in Europa und in Deutschland, wollten wir schon mal vorab rund um den Super Tuesday beziehungsweise kurz danach eben ein erstes Stimmungsbild einfangen. Und ich werde jetzt nach Wisconsin zu deiner Mutter und zu Coach an den See.
Sie hat schon, ich glaube, mehr E-Mails geschrieben und gefragt, was du essen willst.
Ja, genau. Hat schon den ganzen Menüplan für uns, für das ganze Team
Film
aufgestellt.
Film machen macht hungrig.
Also. Auf jeden Fall. Genau, da werden wir so einen ersten, so eine Art Amuse-Gueule vielleicht, so einen ersten Stimmungstest einfangen und dann den ersten Dreh, die erste Drehreise dorthin machen. Und ich bin schon sehr gespannt und werde natürlich bei der nächsten Folge darüber berichten. Und gerade auch, weil, du hast es vorhin gesagt, Wisconsin ist einer dieser drei Swing States, auf die es vermutlich mehr oder weniger am Schluss drauf ankommen wird. Ein sehr, sehr wichtiger Swing State, mehr als andere Staaten. Die Republican Convention wird dieses Jahr nicht umsonst in Milwaukee im Juli stattfinden. Dort auch da, um wieder eben Stimmen zu animieren und zu fangen. Ja, insofern bin ich sehr gespannt, was uns da diesmal 8 Monate vor der Wahl in Wisconsin erwarten wird.
Okay. Kannst du ein paar Cheese Curds mitbringen zurück, bitte?
Das ist für allejenigen, die noch niemals in Wisconsin war, der nicht umsonst The Dairy State heißt, also das Milchprodukte-Land in gewisser Weise. Wie schreibt man
ganz
das? Das
besondere, sind so ganz besondere Käse, die sind Curds. Ne? Die sind
so kleine Würfel, wie so Brocken, Käsebrocken.
Eigentlich, die sind wie, okay, also wenn ihr kennt, überlegt eine Stift, ne? Und die, was heißt Eraser, die Gummi am Ende.
Ja.
Es hat diese Konsistenz.
Na also, super. Klingt very appetizing.
Okay, nicht ganz genau diese Konsistenz, aber sehr so, rubbery. Aber sehr lecker und eigentlich.
Man kann gut drauf rumkauen.
Also ich glaube, es ist vielleicht mehr Nostalgie.
Ich glaube auch.
Okay, ja,
auf jeden Fall, wie ich immer sage, zumindest der Süden von Wisconsin sieht so ein bisschen aus wie Schleswig-Holstein rund um die holsteinische Schweiz und die Schwarzbunten, die da überall rumstehen, nicht umsonst. Wird viel Milch produziert in Wisconsin und ich werde dir ein paar Cheese Curds mitbringen,
Jeff. Danke. Ja, vielen Dank.
Auf jeden Fall. So, wenn ihr noch mehr hören wollt zu dem, was gerade in den USA los ist, dann empfehlen wir zum Schluss noch den Weltspiegel-Podcast. Da berichten ja jede Woche die ARD-Auslandskorrespondenten über ein Thema aus ihrem Berichtsgebiet, eine halbe Stunde lang. Und in der aktuellen Folge berichtet unsere ARD-Korrespondentin in Washington, Sarah Schmidt, über ihren Trip, den sie entlang des Mississippi durch 4 Bundesstaaten, die jetzt auch eben zu den Vorwahlen da angetreten sind, es erinnert mich so ein bisschen an einen Film, den ich mal gemacht habe über einen Ex-Navy SEAL, einen Kampfschwimmer, der um Geld zu sammeln für Veteranen von der Quelle oben in Minnesota bis zur Mündung am Mississippi in Louisiana geschwommen ist. Also ganz so viele Stationen hat Sarah da nicht abgeklappert, aber sie war entlang des Mississippi unterwegs, wie da gerade so die Stimmung ist, wie die Menschen vor Ort über ihre Sorgen gesprochen haben. Also hört da mal gerne rein, zum Beispiel in der ARD Audiothek, der Weltspiegel-Podcast, unserer Hörtipp. Neben der nächsten Folge von Amerika, wir müssen reden, dann wieder in 2 Wochen. Bis dahin sagen wir vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss und
bis zum nächsten Mal.